Wir auf der roten Couch sind auch sehr gespannt auf den heutigen Abend mit dem Thema Nummer 1. Und ich denke, dass dieses Thema nicht nur die Älteren unter uns berührt, die ja schon mitbekommen haben, wie das Leben ein Schatten sein kann und wie flüchtig und nichtig. Ich denke, dass es die Jungen genauso berührt. Ich weiß, dass unter uns zum Beispiel ein junges Mädchen ist, deren Klassenkamerad heute Nacht gestorben ist, an einer unheilbaren Krankheit. Und so eine Herausforderung, die bewegt die Frage, wie geht es weiter? Nicht nur mit dem, der gestorben ist, sondern auch mit mir nach meinem Tod. Diese Frage brennt uns ganz heiß unter den Nägeln. Schwester Sabine, Sie wohnen in Bonlanden und leiten in Bernhausen die Diakonie-Sozialstation. Und da gehört es auch zu Ihrer Aufgabe unter anderem, kranke Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke zu begleiten. Wie kommt das, dass Sie als junger Mensch sich schon zu einer solchen Aufgabe zur Verfügung stellen wollten?
Also erstens leite ich nicht in Bernhausen die Diakonie-Sozialstation. Ich bin nur eine von mehreren Leitungskräften. Ich bin dort Pflegedienstleitung und bin zuständig für Bernhausen und Silmingen. Ja, warum mache ich diesen Beruf? Ich habe in relativ jungen Jahren gemerkt, alte Menschen mag ich. Die haben sehr viel zu erzählen. Sie haben mir eines voraus. Sie haben ein längeres Leben mir voraus. Und es hat mich fasziniert, was diese alten Menschen teilweise zu erzählen haben. Von daher kam bei mir dann relativ bald der feste Entschluss, ganz bewusst mit diesen alten Menschen zusammen die letzte Lebensstrecke zu gehen. Bei diesen alten Menschen ist es klar, es ist die letzte Lebensstrecke.
Ich denke, dass Sie aber dennoch eine große Spannbreite haben bei der Begleitung von kranken Menschen?
Oh ja, wir haben ab und zu auch Kinder zu versorgen, wir haben Jugendliche zu versorgen. Und wissen Sie, das Alter, den Begriff, also 50-Jährige sind jung, 60- bis 70-Jährige sind ebenfalls jung und ab 80 werden sie vielleicht und hochbetagt dann so ab 95 und wir haben auch 97, 98, ja sogar eine 100-Jährige zu versorgen.
Wunderbar. Die Filterluft ist einfach gut. Ja, und wenn Sie jetzt so in die Häuser kommen und die Kranken begleiten auf der letzten Wegstrecke, dann müssen Sie sich ja doch recht oft mit dem Tod auseinandersetzen. Wie bereiten Sie sich selber darauf vor, wie den Kranken und auch die Angehörigen?
Für mich ist das Wichtigste eigentlich die eigene Einstellung zu diesem Thema. Und speziell jeden Morgen ist für mich die morgendliche Stunde die wichtigste. Das ist die Stunde, wo ganz alleine mir gehört und wo ich meine Andacht halte, wo ich oftmals drum bitte unseren Herrn, dass er mir die Kraft gibt für schwierige Besuche, für schwierige Termine, die ich schon im Voraus weiß, dass sie anstehen und eben auch für die vielen, vielen Dinge, die unvorhergesehen am Tag kommen können. Ja, ich bitte einfach um die Kraft, dass er mir dann die rechten Worte und die rechten Handlungen gibt, um dann selber bei den Besuchen möglichst Zeit zu haben, Vertrauen zu erwecken, ja, und einfach sehen, was ist gerade dran. Was ist gerade dran? Das sind manchmal wirklich rein pflegerische Handlungen. Dran sein kann aber auch ein Gespräch übers Wetter, aber eben auch ein Gespräch über Fragen, die uns ganz existenziell betreffen. Und manchmal bekommen wir Schwestern auch sehr dezent die Hinweise vom Sterbenden oder von den Angehörigen. Manchmal liegt die Bibel auf dem Nachtkästchen oder die Losung blitzt irgendwo vom Tisch her. Oder jemand äußert den Wunsch, mit uns zu singen. Das Singen kann natürlich auch ein Volkslied sein, aber es können auch alte Choräle sein.
Und wenn Sie so an einem Sterbebett stehen und das ja schon oft gestanden sind, was sind so die Fragen desjenigen, der an der Lebensgrenze steht? Was bewegt ihn und was erschüttert ihn an der Lebensgrenze?
Das ist sehr unterschiedlich und ich denke, dass auch jeder seinen eigenen und ganz individuellen Tod stirbt und auch der Sterbeprozess, der vorausgeht, ganz individuell ist. Grundsätzlich sind meine Erfahrungen aber die, dass sehr oft Rückschau auf das Leben gehalten wird und je zufriedener man mit diesem Leben sein kann, umso mehr man es auch so annehmen kann, wie es war, umso friedlicher, möchte ich einmal sagen, kann dann auch der Sterbeprozess verlaufen. Im Leben selber merke ich immer wieder, dass Beziehungen sehr, sehr wichtig sind. Weniger materielle Dinge, viel wichtiger die Beziehungen. Und das können mitunter Umständen auch ganz große Hindernisse sein im Sterbeprozess, wenn da ungeklärte Beziehungen noch bestehen. Aber es kommen natürlich auch ganz konkret die Frage, wie wird das sein, wenn ich sterbe? Was kommt danach? Was glauben Sie? Oder was wissen Sie? Oft kommt Angst hoch. Ja, und dann bin ich eigentlich immer mit mir selber konfrontiert. Was antworte ich darauf?
Und Sie beobachten auch, dass Menschen, die eine Verbindung zu Gott haben, dass sie einen Halt haben in dieser Phase, kurz vor dem Tod?
Erfreulicherweise beobachte ich das. Und ich denke, es ist eine ganz große Hilfe, wenn man diesen Halt hat, weil man dann auch die Zusicherung hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Man weiß, wie der Chor vorher gesungen hat, unser Leben ist ein Schatten. Eigentlich sind wir ja alle Sterbende, wie wir hier im Saal sitzen. Ich fürchte mich eigentlich vor den nächsten 20, 30 Jahren, wenn dann praktisch die Generation alt wird und von uns gepflegt wird, die vielleicht nicht mehr ganz so verwurzelt ist im Glauben. Und ich selber könnte meine Arbeit gar nicht machen, wenn ich den Glauben nicht hätte. Und von dem her weiß ich nicht, wie ich dann mal reagiere, wenn dann die Fälle gehäufter auftreten, wo der Glaube keine Rolle spielt.
Letzte Frage. Was erwarten Sie ganz persönlich für sich heute Abend?
Ganz persönlich für mich erwarte ich, dass ich mich wieder einmal mit mir selber auseinandersetzen muss und mit meinem eigenen Sterben. Darüber hinaus erwarte ich oder hoffe ich, dass ich neue Anregungen bekomme durch das Referat nachher und dass sich das eine oder andere Gespräch ergibt. Und ich freue mich ganz arg, dass auch viele Jugendliche und junge Menschen hier sind. Zum Abschluss möchte ich kurz sagen, aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ich war 18, als 6 Klassenkameraden innerhalb von einem halben Jahr gestorben sind, durch Autounfall, Motorradunfall, Selbstmord und Krankheit. Und ich damals zum ersten Mal aufgewacht bin und wusste, es hätte eigentlich auch ich sein können. Ich möchte allen Mut machen, das zu überdenken.
Wollen wir uns miteinander von Ihnen anstecken lassen, dass wir über uns nachdenken heute Abend? Vielen Dank, Schwester Sabine. Und bevor wir jetzt zu unserem nächsten Interview kommen, hören wir erst das Blechbläser-Ensemble. Es wird das Stück spielen, Just a Closer Walk with Thee. Und das heißt in etwa auf Deutsch, ein Weg, der mich immer näher zu Gott hinführt. Es kann Zeiten im Leben geben, wo die Lust aufs Leben total auf dem Nullpunkt ist. Und ich denke, Frau Rudolph, dass Sie das selber erfahren haben.
Ja, das kann ich wohl sagen. Es war im Januar 1985, als wir von Norddeutschland nach Filderstadt zogen, weil sich uns hier eine berufliche Perspektive gezeigt hatte. Unser Sohn kam mit uns, der war damals 7 Jahre alt, und unsere 19-jährige Tochter blieb am alten Wohnort, weil sie die Schule dort zu Ende machen wollte. Dann wollte sie nachkommen. Es war am 1. Mai, als wir morgens beim Frühstück saßen und Pläne machten für diesen wunderschönen Feiertag, als es klingelte und die Polizei uns mitteilte, dass unsere Tochter in der Nacht zuvor von einem betrunkenen Autofahrer totgefahren worden war. Ich hatte zu dieser Zeit ohne Gott gelebt. Ich hatte mich auf meinen Verstand verlassen und habe also ganz schön viel Unsinn verzapft. In diesem Augenblick, als ich das hörte und es mich in mein Innerstes traf und mich in die Knie zwang, half mir mein Verstand nicht. Der war total ausgeblasen. Ich reagierte nur noch mit dem Gefühl. Ich wusste, dass ich meine Tochter noch mal sehen musste, unbedingt an diesem Tag. Und das war gut. Wir haben unsere Natalie hier in Bernhausen beerdigt. Und mit ihr ging ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Mit dem Rest versuchte ich weiterzuleben. Tagsüber ging es auch einigermaßen. Da half mir so die Routinearbeit, die täglichen Pflichten, der Gang zum Arbeitsplatz, der Gang zum Friedhof, das Spiel mit meinem Sohn. Das war überhaupt ganz lieb, dass der 7-Jährige sich nicht zurückzog, sondern einfach mich herausforderte mit seinem Spielen und merkte, dass ich unsere alten wilden Spiele nicht mehr spielen konnte, so mit Cowboy und Indianer. Aber ein bisschen hat es mir tagsüber geholfen, dass er da war und sich um mich gekümmert hat. Tagsüber ging es, aber nachts bin ich nur rumgewandert. Ich konnte nicht schlafen. Voller Verzweiflung suchte ich immer meine Tochter. Ich sagte mir, wenn ein Mensch stirbt, dann muss sein Körper in die Erde. Aber es muss da etwas bleiben von ihm. Etwas, was ich hier spüren muss. Eine Verbindung. Wir waren doch so eng verbunden. Wir haben uns doch so lieb gehabt. Und ich spürte keine Liebe mehr. Ich war ganz kalt und nur verzweifelt und voller Angst. Ich suchte sie und ich konnte nichts finden. Nur ich spürte diese verzweifelte Kälte, diese Eiseskälte in meinem Herzen oder da, wo ich immer dachte, dass es sitzt. Ich konnte nicht schlafen, weil ich einfach Angst hatte zu schlafen, denn wenn ich aufwachte, war diese Angst wieder da. Und so habe ich wochenlang nicht geschlafen oder kaum geschlafen und bin immer nur nachts herumgewandert und habe sie gesucht, und bis ich dann eines Nachts nicht mehr konnte und zusammenbrach vor körperlicher und seelischer Erschöpfung. Und da habe ich nur noch gesagt, Gott, wenn es dich gibt, hilf mir. Ich weiß nicht, wie lange ich da auf der Erde gelegen habe. Ich bin dann irgendwann in mein Bett gegangen. Und dann habe ich das erste Mal in dieser Nacht nach vielen Wochen wieder tief und fest geschlafen. Und ich werde es nie vergessen, als ich am nächsten Morgen aufwachte, da war ich ohne Angst. Und ich spürte diese Wärme in mir. Ich spürte, wie ich wieder liebte. Es war unbeschreiblich. Und ich brachte sofort dieses Empfinden, diese Wärme mit der letzten Nacht in Zusammenhang, als ich nach Gott gerufen hatte. 28 Jahre lang hatte ich nicht nach ihm gefragt. Hatte mich nur auf meinen Verstand verlassen. Und jetzt habe ich einmal nach ihm gerufen, Und er hat sofort geantwortet. Sofort mit dem geantwortet, was ich brauchte. Schlaf, Wärme und dass ich wieder liebte. Dass ich meine Tochter in meinem Herzen wiederfand. Meine Liebe zu ihr wiederfand. Und da erinnerte ich mich an das Trostbüchlein, das mir meine Nachbarin vorbeigebracht hatte, mit Blumen in der Hand. Ich war gerührt darüber und sah, dass es Bibelworte waren. Ich war aber nicht gewohnt, in der Bibel zu lesen und habe mich bedankt und ja, ich habe es zunächst weggelegt, aber dann hatte ich es mir wiedergeholt und gelesen und da traf ich auf das eine Wort: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Schmerz, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das hat mich eigenartig berührt. An jenem Morgen, als ich diese Wärme und Liebe spürte, nach vielen Wochen der Verzweiflung, da fielen mir diese Worte wieder ein. Und da habe ich mir sofort dieses Büchlein genommen und habe es nochmal gelesen. Und dann wollte ich wissen, ob das wirklich so in der Bibel stand. Ich habe ziemlich lange nach meiner Bibel gesucht, denn die stand, wie bei vielen meiner Mitmenschen, so irgendwo im Regal und staubte vor sich hin. Und dann las ich das. Und ich las es immer wieder und immer wieder. Und dann wollte ich mehr lesen. Und auf gut Glück, einfach so willkürlich, steckte ich meinen Finger in die Bibel hinein und las die Worte, und jedes Wort, das ich da traf, das war für mich bestimmt. Das hat mich bis ins Innerste berührt. Und so ging es immer weiter. Ich konnte gar nicht mehr genug kriegen. Und es ist so, dass ich war so voller Dankbarkeit darüber, dass ich wieder anfing zu leben. Und habe durch dieses Erlebnis auch jetzt mich einer Hospizgruppe angeschlossen, weil ich das einfach weitergeben möchte. Weil ich weitergeben möchte, dass Gott uns in der Verzweiflung, im Dunkel, in der Kälte, im Tod nicht alleine lässt. Der lässt uns nicht alleine, weil er uns versprochen hat, dass er uns alle Tränen abwischen wird. Er wird uns festhalten, und was er verspricht, das hält er.
Vielen Dank, dass Sie so ganz ausführlich erzählt haben. Das hat uns alle ganz tief betroffen. Und ich staune nur darüber, wie in der Auseinandersetzung mit dem Tod Ihrer Tochter in Ihnen selber das Leben geweckt wurde, die Lust auf das richtige Leben. Und ich denke, das ist menschlich unbegreiflich, aber es ist ein ganz, ganz großes Geschenk unseres großen Gottes. Darüber können wir nur staunen, und dafür sind Sie der Beweis. Frau Rudolph, was wünschen Sie sich für diesen heutigen Abend?
Ich wünsche mir, dass viele Menschen Lust auf Gott bekommen.
Und ich denke, dass wir alle hier Todeskandidaten sind, ob wir jung sind oder alt, ob wir fröhlich oder traurig sind, auch wir zwei. Lassen wir uns davon jetzt anstecken, wenn nachher Ulrich Pazani in das Thema einsteigt. Und ich bin dankbar, dass er uns auf den hinweist und mit dem konfrontiert, der alleine Antwort auf unsere letzten Fragen geben kann. Doch zuvor hören wir noch den Chor mit einem Lied von Heinrich Schütz: Herr, wenn ich nur dich habe. Danke, Frau Rudolph.
Ich verstehe, dass ich das heute Abend nicht so ganz einfach finde, an das, was wir erlebt haben, mit dem Referat oder wie man sowas nennt, anzuknüpfen. Mir ging vorhin, als ich Frau Rudolph zuhörte, durch den Kopf: Es ist in der Tat so, dass niemand durch Argumente zum Glauben an Gott kommt. niemand, weil Gott kein Gedanke ist, sondern einzig und allein durch die Begegnung mit seiner Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, diese Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes ist durch keine Argumente zu ersetzen. Und deshalb möchte man nach einem solchen Lebensbericht eigentlich jetzt sagen, ist eigentlich genug für heute. Sollte jeder den Abend jetzt darüber nachdenken und fragen, wo stehe ich? Ich weiß nicht, ob Sie einverstanden sind, vielleicht ist ja auch richtig, ne? Der treibt mich hinten an, dass ich trotzdem was machen soll. So wird man vergewaltigt. Es könnte sein, dass dem wollen wir ja versuchen, Rechnung zu tragen, dass heute Abend gerade bei diesem Thema sehr, sehr unterschiedliche innere Einstellungen, auch sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen sich hier in diesem Saal versammeln. Natürlich auch sind die Lebenssituationen, in denen wir uns jetzt gerade befinden, vermutlich extrem unterschiedlich und gegensätzlich. Kriegen wir das auch geistig, innerlich unter ein Dach, das ist ja fast nicht anzunehmen. Bei dem Thema Leben nach dem Leben, was kommt nach dem Tod? Ja, da gibt es ja zunächst mal bei ganz vielen, zu denen ich eine innere Nähe spüre, die schlichte und einfache und direkte Antwort, hoffentlich nichts. Hoffentlich nichts. Das ist doch, wie viele Menschen empfinden, dass ihr Leben derartig belastend geworden ist, dass sie keine größere Sehnsucht mehr haben, als dass das auslöscht und dann nichts mehr. Dass man sich wirklich selber los wird. Und zwar endgültig. Ist nicht das Bedürfnis da. Das müsste noch mal weitergehen oder noch eine andere Auflage haben und so. Man hat satt. Es gibt auch Situationen im Leben, da ist die Angst vor dem Leben viel größer als die Angst vor dem Sterben. Wie viele Menschen, die selber ihrem Leben Schluss machen, verbinden damit die heiße Sehnsucht, dass damit nur wirklich sie sich selber endgültig los sind, was nicht mehr zu ertragen und zu bewältigen ist. Die Frage ist halt nur, kann ich sicher sein? Ich weiß nicht, wie Sie das so denken, Menschen sind doch sehr verschieden. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube und sage, wenn ich sicher wäre, dass ich mich selber los wäre und alles aus, ich fände, das wäre ein passabler Gedanke. Aber Menschen sind anders und vielen anderen ist das ein Horror. Der Gedanke, dass da alles aus ist. Und ich entsinne mich an eine Gesprächsrunde mit Studenten, ist Jahre her jetzt an der Universität in Münster. Und ich habe das noch so vor Augen, wie plötzlich eine Studentin sagte, man kann einen doch nicht einfach hinschmeißen und dann ist man tot und dann stirbt man und dann ist dann alles aus und alles durchgestrichen. Und dann sagte ein anderer Student, nämlich doch nicht so wichtig. Natürlich kann man das. Und da ging das los, wie ein Kampf. Für sie war das Gefühl, damit wird ja alles sinnlos. Das wird alles so durchkreuzt und weggeschmissen und das kann es doch nicht gewesen sein. Und der Diskussionspartner sagte, siehste, das ist nur deine Wichtigtuerei. Du nimmst dich so wichtig, dass du meinst, deshalb müsste das irgendwie jenseits des Todes weitergehen. Ist nicht. Es ist nicht. Ich las neulich, dass etwa 50% der Zeitgenossen in Deutschland an die Reinkarnation glauben. Also, dass man in irgendeiner Weise nochmal eine andere Existenz hat und dass man vorher schon mal da war und dass man nochmal wiederkommt. Irgendein Lebewesen. Nun stammt das ja, stammt der Gedanke der Reinkarnation, dieser Wiedergeburt, stammt ja aus der hinduistischen Religion und ist da eher gar nicht in was Verheißungsvolles und was Schönes, sondern die Sehnsucht in hinduistischen Religionen ist eigentlich, dass ich aus dem Kreislauf, aus diesem Widerstreit in der Welt der Gegensätze und des Leidens endlich rauskomme, dadurch, dass ich die letzte Erkenntnis, die das ganze Leben umfasst, des Einen, des Einsseins habe, und dann darf ich aussteigen. Aber das Karma-Gesetz, also das, was ich tue, lebt sich wieder aus im Leben, und so muss ich, so erlebt jeder nach hinduistischer Lehre das, was er verdient hat. Das, was er selber verursacht hat, in diesem Leben oder in einer früheren Existenz. Und alles, was ich tue, Negatives, was ich mich und so, das ist so wie eine Substanz in mir, die ausgelebt werden muss. Und wenn ich also schlecht lebe, dann komme ich auf einer niederen Stufe wieder in eine neue Existenz und muss das durchleiden. Und vielleicht komme ich in eine höhere Existenz. Jedenfalls die Sehnsucht ist, irgendwann aus diesem immer nochmal und immer nochmal rauskommen zu dürfen. Hier bei uns in Westeuropa wird das ja auch ein bisschen unter einem anderen Vorzeichen gesehen. Das ist so, habe ich mir das Gefühl, ist mehr so die Vorstellung, also wir kommen nochmal wieder. Das ist alles nicht so ernst gemeint. Wir leben jetzt sozusagen mal auf Versuch und ins Unreine. Und das muss man nicht so verkniffen sehen. Wir waren schon mal und wir kommen noch mal und so. Und das ist natürlich auch irgendwie ein beruhigender Gedanke, wenn ich mir klar machen kann, das, was ich lebe in diesem Tag, ist nicht endgültig. Es erleichtert meine Verantwortlichkeit. Ich kann das gut nachvollziehen, warum Menschen sich das wünschen. Nur sage ich mir, der Wunsch allein schafft ja noch keine Wirklichkeit. Was kommt danach? In den letzten 10, 15 Jahren ist sehr viel geschrieben worden und gelesen worden über die Erfahrung von Sterbenden. Man hat sich hier gewundert und gefreut und gestaunt oder wie auch immer nachgedacht darüber, dass viele dieser Erfahrungen so ähnlich aussahen wie das Kriechen durch einen dunklen Tunnel, an dessen Ende ein strahlendes, wunderbares Licht da ist. Und wenn sie dann wieder ins Leben zurück mussten, war das eigentlich gar nicht so schön. Damit verbanden sich tröstliche Botschaften. Nur garantiert gar keiner, dass das nichts anderes ist als das, was im seelischen Unterbewussten des Menschen nachschwingt, ausschwingt. Das sind ja alles Menschen, die wieder zum Leben, zum bewussten Leben erwacht sind. Also, was ist es? Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Sokrates kennen. Der wurde ja zum Tode verurteilt, wegen einer Sache, die eigentlich gar nichts war, also wegen seiner Lehre. Und hatte viele Freunde. Und als der Tag kam, an dem er den Schirlingsbecher, diesen Giftbecher, trinken sollte, da kamen morgens ganz früh noch, vor Anbruch des Tages, kamen einflussreiche Freunde zu ihm und boten ihm die Fluchtmöglichkeit an. Sagt, das ist alles geregelt, wir nehmen dich mit, du kannst fliehen. Und dann sagte Sokrates, er lehnte das ab und sagte, warum sollte ich fliehen? Aus Angst vor dem Tod etwa? Entweder ist der Tod ein traumloser Schlaf oder er ist ein Übergang in ein harmonisches, ein schönes, ein seliges Leben. Und das ist doch beides nichts Böses, was man fürchten sollte. Also, warum soll ich vor ihm fliehen? Er lehnte das ab, trank den Schirlingsbecher und seine Freunde waren dabei, trauernd, als er starb. Dann haben wir es alle Abende ja hier so, dass die Tische nicht nur da stehen, dass man sich auf ihnen abstützen kann, sondern auch so kommunikative Runden sind, dass man auch ein bisschen miteinander über das Thema sprechen kann. Und meine Frage heute Abend ist, was würden Sie Sokrates sagen? Was würden Sie Sokrates sagen? Der sagt, es gibt doch keine Angst vor dem Tod. Entweder ist der Tod der Übergang in einen traumlosen Schlaf, und er hatte vermutlich ein positives Verhältnis zum Mittagsschlaf. Er sagte, wenn es das ist, na denn, kann es gar nicht genug von geben. Oder ist der Übergang in eine Wirklichkeit des Glücks und der Seligkeit? Beides wünschenswert. Warum davor fliehen? Was würden Sie Sokrates sagen? Die, die jetzt nicht am Tisch sitzen, sind auch herzlich eingeladen. Wenn man nicht zu fünft oder zu viert sprechen kann, kann man zu zweit oder zu dritt. Auch im Chor darf man mit, nicht nur miteinander singen, sondern jetzt auch überlegen, welche Antwort geben Sie Sokrates? Und vielleicht tauschen Sie sich nach rechts und links aus. Keine Angst, wir sind ja nicht in der Schule. Ich sammle nachher keine Zettel ein. Das ist ein Denkanstoß. Wir kommen wieder. Ich bin nicht sicher, ob diese Woche mir charakterlich bekommt, jeden Abend eine so unfreundliche Aktion vollziehen zu müssen, so lebendige Gespräche einfach zu killen. Das ja ich Abend für Abend machen muss, das ist, kann einem, glaube ich, charakterlich nicht gut tun. Aber ich verstecke mich einfach hinter der Regieanweisung hier der Gastgeber. Ne? Die behaupten, das müsste so sein. Also neugierig wie ich bin, hätte ich ja natürlich Lust, jetzt rumzugehen und zu hören und so. Noch, was Sie Sokrates sagen würden, noch interessierter wäre ich natürlich daran, zu hören, was Sokrates Ihnen sagen würde, auf das, was Sie ihm sagen würden. Also, das wäre dann eine Fortsetzung der platonischen Dialoge. Könnten wir dann noch mal anständig die Bibliotheken mitfüllen. Gut, das müssen wir uns abschminken, das geht nicht. Eins ist mir jetzt wichtig. Also das kann es ja nicht sein, dass wir jetzt anfangen zu streiten und die einen präsentieren die Hochrechnungen ihrer Wünsche und die anderen präsentieren die Hochrechnungen ihrer Ängste und dann streiten wir darum, wer Recht hat. Und ich habe ja auch nicht deshalb Recht, weil ich aus Versehen hier das Mikrofon in der Hand habe. Was soll's? Es ist schon eine gewisse Gefahr drin, dass alles, was man sagt, angesichts des Sterbens und des Todes, albern ist. Da ist schon eine gewisse Gefahr. Und deshalb möchte ich als erstes Auskunft geben, warum ich überhaupt etwas sage. Denn das habe ich mir schon sorgfältig überlegt. Ich habe einen einzigen Grund. Ich selber hätte aus meiner Erkenntnis und aus dem, was ich so denken kann, nicht genug Mut für mich gesammelt, Ihnen in irgendeiner Weise zu diesem Thema eine Anregung oder einen Vorschlag zu machen. Wer hat die Kompetenz? Und die Eitelkeit habe ich nicht, das, was ich da so von mir aus denken kann, so wichtig zu nehmen. Das Einzige, worauf ich mich beziehe, und was ich gerne, aber auch dann mit Überzeugung, auch gerne dann mit dem geringen Unterstreichen, dass ich auch mit meinem persönlichen Leben tun kann, also in dem Sinn, dass ich sage, dazu stehe ich auch mit meinem Leben. Das Einzige, was ich Ihnen weiter sagen kann, ist, ich beziehe mich auf Jesus, den Auferstandenen. Weil ich glaube, dass er der Einzige ist, der zu diesem Thema etwas sagen kann. Was nicht nur Hochrechnung der Wünsche oder der Ängste ist. Das ist die Weltgeschichte. Wir müssen irgendwie über den Tod nachdenken. Diese Frage quält uns. Und deshalb fangen wir an, natürlich Lösungen zu entwickeln. Und da nicht jeder seine eigene erfindet, versucht man die von Leuten, die gut nachgedacht haben, nochmal zu überdenken und zu übernehmen. Aber der Einzige, der es nicht nötig hat, ist Jesus, weil er die Todesmauer durchbrochen hat. weil er, der Gekreuzigte, am dritten Tage von Gott auferweckt wurde. Die Auferweckung des Jesus Christus war ja nicht die Wiederbelebung eines Toten, wie wir das gelegentlich jetzt heute erleben, sondern die Wiederbelebung eines klinisch Toten ist ja etwas, das einer jetzt für eine gewisse Zeit, vielleicht sogar Jahre, noch einmal lebt, um dann zu sterben. Es ist ja keine grundsätzliche Überwindung des Todes, sondern es ist sozusagen Urlaub vom Tod. Und dass die Auferweckung, die an Jesus geschehen ist am Ostermorgen, ist etwas grundsätzlich anderes. Es ist der Schöpfungsakt Gottes an dem Leichnam des gekreuzigten Jesus, der ihn verwandelt hinein in die Wirklichkeit des Schöpfers, der dem Tod völlig überlegen ist. Das ist der Durchbruch durch die Todesmauer. Und sagen Sie, naja, das sind die steilen Sätze, die die Christen so sagen. Manche sagen es schon gar nicht mehr heute, weil sie sich schon genieren, dass man sowas überhaupt noch sagt. Sagen, irgendwie lebt er weiter, so wie auch Goethe weiterlebt, so in seinen Gedanken, die Sache Jesu geht weiter, so im übertragenen Sinne, aber das ist doch eine alte Geschichte, die kann man doch heute, wo hat er erlebt? Das ist ein toter Auferstand. Das ist der Punkt. Diese Einzigartigkeit dieses Geschehens, diese Unvergleichlichkeit ist der Punkt. Ein amerikanischer Historiker hat gesagt, dass die Auferstehung dieses Jesus Christus, the hinge of history, sei der Angelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Wenn es wahr ist. Und Sie haben ein Recht zu fragen, ob man das einfach schlucken muss und so, und ob das Christentum darin besteht, dass man den Verstand zugunsten von einem Bündel Stroh rausschmeißt oder einer Garderobe abgibt und heftig mit dem Kopf nickt zu Sachen, die kein Mensch begreift, und dass man für diesen geistigen Selbstmord dann irgendwann belohnt wird oder so. Das könnte ja sein, dass Sie viele das so verstehen. Da kann ich Ihnen versichern, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wenn Sie das Neue Testament anschauen und gerade die Texte im Neuen Testament anschauen, die davon handeln, wie das mit der Auferweckung Jesu und der Erfahrung, dass Jesus Christus lebt, auferstanden ist und lebt, dann stellen Sie erstens fest, dass durch die Bank diese Leute das nicht glauben wollten. Die bezweifelten das. Auch als die ersten schon Erfahrungen machten, dass Jesus lebte, da haben die anderen gesagt, also, und wenn ich nicht selber ihn anfassen kann, ich glaube das nicht, über die Wahrheit wird nicht abgestimmt. Dann wird berichtet, dass Jesus, der Auferstandene, an verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Zeiten, verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten begegnet und sich gegen die Zweifel durchsetzt, sodass ihnen langsam aufgeht, Gott hat am gekreuzigten Jesus gehandelt, Jesus lebt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er jetzt das Produkt unseres Denkens ist, dass er in unserem Gefühl weiterlebt oder in unserem Gedächtnis weiterlebt, sondern dass Gott ihn verwandelt hat hinein in die Wirklichkeit des ewigen Schöpfers, sodass der Tod nichts mehr ihm anhaben kann. Die steilste Sache ist ja die, dass einer der heftigsten Gegner, der nun wahrhaftig auch zu den brillantesten und kritischsten Köpfen des Altertums gehörte, nämlich der jüdische Jurist und Theologe Saulus, dass er diese Erfahrung macht. Der war sich so sicher, dass das Schwachsinn ist, was die Christen mit der ganzen Arroganz eines Intellektuellen hat auch gesagt, also diese blasierten Fischer da vom See Genezareth, Mensch, woher die kommen da oben, die wissen nicht zu lesen und zu schreiben, die haben doch nichts begriffen, durch ihr dummes Volk, die sitzen solchen Scharlatanen auf und verbreiten dieses Zeug, das kann man nicht einfach laufen lassen, hat er gesagt, das müssen wir ausradieren, das ist nicht hygienisch für unsere Gesellschaft, so ein Schwachsinn. Und dann hat er eine ziemlich rabiate Kampagne gestartet mit Hilfe des Innenministeriums und der Polizei, um diesem Spuk ein Chaos zu machen. Manche von Ihnen werden die Geschichte gelesen haben. Sie können sie im Neuen Testament ja nachlesen. Und dann begegnet auf einer dieser Polizeiexpeditionen die Stadt Damaskus, wo er sagt, die dürfen sich erst gar nicht da festsetzen. Und hatte gehört, dass in Damaskus eine Gruppe von Christen entstanden war, hat gesagt, wenn das sich ausbreitet, auch in den Metropolen der Welt, in den kulturellen Zentralen, dann haben wir verloren. Und deshalb zieht er nach Damaskus und versucht, das mit Stumpf und Stiel gleich auszurotten. Und auf der Straße vor Damaskus, mitten am helllichten Tag, ein Licht heller als 1000 Sonnen. Und dann geht ihm Paulus, gehen alle Lichter aus. Er dachte, er hatte das Licht der Aufklärung, das wäre ihm zuteil geworden. Und plötzlich gingen ihm alle Lichter aus. Er wurde auch im körperlichen Sinne blind. Aber er wusste auch innerlich nicht mehr, wo es lang geht. Das ist eine Unwahrheit. Es schlug ihm derartig auf den Magen, dass er 3 Tage nichts mehr essen und trinken konnte. Ich will das mal in Klammern sagen. Manche Leute meinen, ja, wenn man eine Begegnung mit Jesus hätte, dann müsste sie sich wie Bonbons anfühlen. Das müsste eine tolle, schöne, wunderbare Erfahrung sein. Das muss gar nicht sein. Wenn man mit der Wirklichkeit, die man eigentlich nicht will, zusammentrifft, kann das eine ganz, ganz unbequeme Erfahrung sein. Ich jedenfalls bin nicht bereit, Ihnen hier eine Opiumreligion zu verkaufen. Der Maßstab, dass sich das wohl anfühlen muss und dass der Kunde ist König nach diesem Motto, wir nehmen nur, was uns schmeckt und was uns braucht, da muss ich Sie wahrscheinlich enttäuschen. Häufiger ist es so, dass der Kontakt, die Erfahrung, die Begegnung mit Christus etwas von diesem Paulus-Ereignis hat, insofern, als einem eine Menge Lichter ausgehen, von denen man immer überzeugt war, dass sie hell leuchteten und dass man genau wüsste, wo es lang geht. Und plötzlich weiß man nicht mehr, wo es lang geht. Man weiß nicht mehr, wie es mit Gott ist und mit einem selbst ist und all die Lösungen, die so passten, passen plötzlich nicht mehr. Und dann kriegte er keine Sonderbehandlung vom Himmel, der Paulus, sondern einige Tage später kam ein etwas ängstlicher Herr da vorbei, den Jesus innerlich motiviert hatte, Ananias. Und der Zitter, weil er wusste, hatte Angst und zitternd, kommt er zu diesem Paulus und legt ihm die Hände auf und sagt, im Namen des Jesus Christus spricht er ihm die Vergebung zu. Und dann gehen dem Paulus die Augen auf. Er hat erfahren, Jesus lebt, er ist auferstanden. Er ist die Liebe Gottes in Person und er ist jetzt die Mitte meines Lebens. Und dann öffnet er sein Leben, lässt sich taufen, das bedeutet sozusagen symbolisch ein totales Eintauchen in die Wirklichkeit des Gottes, der in Jesus so nahe gekommen ist. Dir will ich ganz und gar gehören. Und dann schreibt dieser Paulus, eines Tages gibt er sich Rechenschaft über das, was ist mit der Auferstehung gewesen. Lesen Sie das mal nach. Ich kann das aus der Gründen der Zeit gar nicht lesen. Es ist ein langes Kapitel, das Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Da sagt er, so war das. Das ist die Botschaft, die habe ich euch gesagt. Dass Christus gestorben ist, begraben, gestorben für unsere Sünden, begraben, auferweckt und gesehen worden. Und dann zählt er auf von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten. Er nennt dann eine Gruppe von 500 Männern, denen der Auferstandene begegnet ist. Wir kennen die Geschichte aus den Evangelien gar nicht. Und er sagt dann noch, einige von denen sind schon gestorben, andere leben noch durchaus. Also mit dem Unterton, ihr könnt sie ja fragen. Und dann sagt er zuletzt, das passte gar nicht mehr in den Zeitplan, ich auch. Ich bin ihm begegnet. Und damit zu sagen, das ist die Grundlage unseres Vertrauens. Deshalb reden wir von Jesus. Und dann sagt er, wenn dieser Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das ganze christliche Glaube ein einziger Betrug. Das buchstabiert er durch. Ist aber Christus nicht auferstanden, sagt er, ich lese Ihnen das vor. So ist unsere Predigt vergeblich, leer. So ist auch euer Glaube vergeblich. Dann heißt das, ihr vertraut dann auf etwas, auf jemanden, den es so nicht gibt. Ihr greift ins Leere. Ist vergeblich. Wir würden auch als falsche Zeugen Gottes, als Lügenzeugen, steht hier sogar, befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hatte. Und wenn die Toten nicht auferstehen, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Dann sagt er, wenn am Ende der Zeit die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Er sagt, das ist ein und derselbe Akt sozusagen, ein Prozess. Erster Akt ist die Auferweckung des Jesus Christus. Und damit ist der Durchbruch passiert. Und dass die Toten auferstehen am Ende der Zeit, ist der zweite Akt des gleichen Geschehens. Nicht, weil wir es wünschen. Oder weil jemand sich das ausdenkt, wird es passieren. Sondern weil Gott diesen Jesus auferweckt hat und der Durchbruch durch die Todesmauer geschehen ist. Und da ist der Paulus in einer Weise rabiat, wie religiöse Menschen es überhaupt nicht lieben. Wir lieben ja mehr so das Strickmuster. Also wenn ich im Gefühl, wenn mir das was bringt, auch wenn das nicht ganz wahr ist, Hauptsache es hilft mir. Da sagt der Paulus, nix, das ist nicht. Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Dann kommt er nochmal. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Es gibt keine Bewältigung der Vergangenheit, sagt er. So sind auch die, die in Christus entschlafen, also im Vertrauen auf Christus gestorben sind, die sind verloren. Und jetzt kommt ein Satz, der ist ziemlich happig. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Der sagt, Lüge ist schlimm. Auch fromme Lügen sind schlimm. Und wenn man so tut, als ob Jesus da wäre und man zu ihm redet, aber in Wirklichkeit ist er gar nicht da, dann ist man betrogen, sagt dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und dann fährt er fort, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erster unter denen, die entschlafen sind und auferweckt werden. Und dann entfaltet er das, was das heißt. Das heißt, er sagt, die Auferweckung Jesu ist der erste Akt der allgemeinen Totenauferstehung. Sie sagen vielleicht jetzt, also, na gut, ich kann ja noch annehmen, dass das so in der Bibel so gemeint ist. Aber woher weiß ich, ob das so stimmt? Da sage ich, wenn ein Zweifler und Feind wie Paulus, wenn diese jungen Kerle und jungen Frauen, das waren ja alles jüngere Leute, so zwischen 20 und 30, die damals mit Jesus so in seiner Wanderuniversität lebten und die die Auferstehung so bezeugt bekam, waren ja alles junge Erwachsene. Wenn Zweifel so überwunden werden können, dann darf ich mir das auch leisten, dass ich nicht meine Zweifel verdränge, dass ich nicht krampfhaft mich in was reinsteigere. Ich habe kein Interesse daran, mir selber was einzubilden. Weil jeder von uns so viel Verstand haben muss, zu sagen, das, was ich mir selber einbilde, das wird spätestens im Sterben platzen wie eine Seifenblase. Wenn das nicht eine Wirklichkeit ist, die mich trägt, sondern etwas ist, was ich tragen muss, dann stürzt es zusammen, wenn ich nicht mehr tragen kann. Ich brauche aber etwas, was mich auch dann noch trägt, wenn ich keine Kraft mehr habe, stramme Haltung anzunehmen, irgendwelche Überzeugungen in mir zu aktivieren, dass eine Wirklichkeit ist, die von meinem Denken und Meinen unabhängig mir vorgegeben ist, worauf ich mich verlassen kann, die stärker ist als der Tod. Wenn es das nicht gibt, muss ich ohne das leben, dann will ich mich auch nicht betrügen. Aber die Bibel lädt uns ein, dass wir mit unseren Zweifeln kommen, mit unseren Fragen kommen und diese Begegnung mit dem auferstandenen Christus machen. Das heißt einmal, wenn wir den Willen dessen tun, so sagt Jesus, wer den Willen dessen tut, der mich gesandt hat, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich auf das einlasse, was er sagt, wo ich praktisch werde, wo ich anwende auf mein Leben, was Jesus sagt, das heißt Vertrauen. Das ist das praktisch Anwendende. In dem Augenblick verspricht Jesus, dass er so in unser Leben hineinredet, dass es eine Gewissheit gibt, dass er lebt. Es ist nicht eine Gewissheit, die ich mir selber geben kann, und ich kann ihn die auch nicht geben. Diese Gewissheit gründet sich nicht auf Gedankenbausteine. Denn wenn ich noch so ein schlüssiges Gedankengebäude aufbaue, muss ich mir zum Schluss, wenn nichts einleuchtend da steht, muss ich mir zum Schluss sagen, vielleicht bist du nur zu doof, um zu merken, wo der Knacks hier ist und was du nicht bedacht hast. Und die Erkenntnis kommt dir morgen und dann stürzt das alles ein. Auf meine eigenen Gedankengebäude und auch auf die andere kann ich mich, das ist Wahrscheinlichkeit, aber da gibt es keine Gewissheit. Entweder redet der Auferstandene so in unser Leben hinein, dass wir Wissen erlebt. Oder es gibt keine Gewissheit. Deshalb sagte ich am Anfang, niemand kommt durch Argumente zum Glauben an Christus, sondern nur durch die Begegnung mit der Wirklichkeit Gottes. Er muss es tun. Aber das ist nicht wie bei der Großen, bei der Lotterie, wo die meisten nur eine Niete ziehen und ganz wenige den gewinnen. Sondern er lädt ein und sagt, bitte, so wird euch gegeben. Suche, so wird ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wir kommen nicht vergeblich. Er sagt, ich siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er steht vor unserer Lebenstür. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und will Lebensgemeinschaft, Mahlgemeinschaft, sagt er, mit ihm halten. Das heißt, das Angebot ist da, das ist nicht willkürlich. Niemand muss sagen, es gibt so ein paar Ausnahmen, die haben das gemacht, für mich ist es nicht da, ich bin arm dran. Was kommt nach dem Tod? Ich sagte, ich kann überhaupt darüber nur anfangen zu reden, weil ich mich auf Jesus beziehe. Den Auferstandenen, der Einzige, der zuständig ist, zu reden davon, weil er nicht von seinen Wünschen und Ängsten ausgehen muss nur, wie wir alle, sondern von der Wirklichkeit, die er kennt. Er hat den Tod durchbrochen. Und damit hängt jetzt zusammen schon die erste Antwort auf die Frage, die er gibt. Er sagt, was kommt danach? Er sagt, das Ziel der Weltgeschichte, unserer vergänglichen Welt, ist die Auferweckung der Toten. Er wird das Machtwort sprechen und er wird die Toten aller Zeiten aus den Gräbern rufen und die, die zu diesem Zeitpunkt leben, verwandeln in die Wirklichkeit Gottes. Und dann sagt Jesus, das und das erscheint mir in der Gegenwart vielleicht die letzte Aktion zur Rettung der Menschenwürde. Jesus mutet uns zu, auch wenn wir es nicht gerne hören, dass Sterben bedeutet, dass unser Leben endgültig wird und dass so wie wir gelebt haben, wir uns vor das Angesicht des heiligen Gottes bringen und dass er der Richter ist, dass er unser Leben beurteilt. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Jesus hat im Matthäus Evangelium, Kapitel 25, können Sie das nachlesen, ich gebe bewusst diese Stelle an, weil mir sehr daran liegt, dass Sie mit eigenen Augen die Quellen studieren. Das, was wir sagen, kann ja nur eine Einladung dazu sein. Ich bitte Sie, studieren Sie die Quellen. Matthäus Evangelium sagt Jesus, dass er selber kommen wird als der Weltrichter. Und die Milliarden und Abermilliarden der Weltgeschichte richten wird und dann ist das erschütternd zu sehen, was wird der Maßstab sein? Was ist der Maßstab, nach dem unser Leben beurteilt wird? Wir neigen ja immer dazu, bei uns den guten Vorsatz für die vollbrachte Tat zu sehen, sagen, wir haben uns bemüht und keiner kann alles tun. Das ist auch so, ist verständlich. Dann zeigt Jesus nur mit wenigen Strichen, nach dem welchem Maßstab unser Leben gerichtet wird. Dann sagt er, wird die Menschen scheiden zur Rechten und zur Linken. Er wird zu denen zur Rechten sagen, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken, ich war krank und gefangen, ihr habt mich besucht, ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Dann werden sie sagen, Herr, wann haben wir dich je so gesehen? Da wird er sagen, was er den Geringsten getan hat, das hat er mir getan. Und dann heißt es hier in Matthäus 25, er wendet sich dann zu denen zur Linken. Und das ist das Gleiche. Ich bin hungrig gewesen, er hat mich nicht gespeist. Ich war durstig, er gab mir nichts zu trinken. Ich war krank und gefangen. Ihr habt mich nicht besucht. Ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Und sie werden sagen, Herr, wann? Wann haben wir dich so gesehen? Da sagt er, was er den Geringsten nicht getan hat, hat er mir auch nicht getan. Dann heißt es hier am Schluss, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem dieser Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die Gerechten in das ewige Leben. Ich sagte vorhin, ich halte das, was Jesus uns zumutet und was uns natürlich überhaupt nicht passt, nachdem wir in Deutschland den lieben Gott erfunden haben, der das Abbild eines Opas ist, also ich bin auch Opa inzwischen, habe zwei Enkel, der die Welt nicht mehr so richtig versteht, ein bisschen liebevoll mit dem Kopf nickelt und mit der modernen Welt nicht mehr zurechtkommt und so, und der zu allem Ja und Amen sagt. Diese Art von Nussknackergott haben wir ja gemacht, der immer mit dem Kopf nickt. Unsere Lebensweise, wie auch immer, wie sie machen, das ist ja, in der Bibel wird so nicht von Gott geredet. So wird nicht von Gott geredet. Diese Einbildung eines Gottes, der uns in Kram passt, der zu allem Ja und Amen sagen soll, der uns die Kraft geben soll, wenn wir nicht mehr weiter können, aber gegen den wir die Faust schütteln, wenn er nicht die Politik macht, die uns passt. Nein. Wird auch eine der Enttäuschungen sein, der Desillusionierungen. Wir kapieren, wie weit unser Gottesbild von der Wirklichkeit Gottes entfernt ist. Ich sagte, dass Gott uns das zumutet, dass Jesus uns diese Wahrheit zumutet, dass nach dem Sterben wir vor das Gericht Gottes zu treten haben. Ist eine der letzten Aktionen zur Rettung der Menschenwürde. Wir scheinen in einer Zeit zu leben, in der niemand für irgendetwas verantwortlich sein will. Es sind immer die anderen gewesen. Natürlich, das Böse, das wir tun, steigt nicht senkrecht aus der Hölle und fällt, das Gute fällt nicht senkrecht vom Himmel. Alles hat seine Ursachen. Und ich kann die Ursachen, die Zusammenhänge, das Vorhergeschehene immer als Entschuldigung. Es ist nur die Reaktion, ich bin es gar nicht gewesen. Und zum Schluss plädieren wir alle auf Unzurechnungsfähigkeit und merken gar nicht, dass das der Verlust der Menschenwürde ist. Dass wir uns und wir einander überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Dass wir Verantwortung geben dürfen. Dass wir verantwortlich sein dürfen. Kommt doch von dem Wort Antwort geben. Gott redet uns an, weil er uns nicht wie Marionetten gebraucht, sondern als ein Du, als Partner. Er gibt uns sein Wort und bittet uns um Antwort. Und in diesem Wort und Antwort geben, in diesem Ich und Du, geschieht Menschenwürde. Ich bin verantwortlich, weil Gott Antwort sucht. Das ist eine Gesellschaft, in der niemand mehr zu dem steht, was er tut. Und jeder ist Abschied in den Kreislauf der Ursachen und Wirkungen. Es sind immer die anderen. Die Gesellschaft ist es gewesen. Kein Mensch weiß, wer die Gesellschaft ist. Keiner hört da richtig zu. Da wird das Gesicht des Menschen immer mehr entwürdigt. Man nimmt ihn nicht mehr ernst. Und so habe ich in meinem Leben langsam mehr und mehr begriffen, dass diese harte Botschaft, die mir überhaupt nicht in den Kram passt, dass Jesus mich konfrontiert und sagt, du wirst vor Gottes Angesicht stehen. Es geht nicht nur darum beim Sterben, wie kriegen wir die letzten Züge hin. Ich meine, dieses Problem könnte vielleicht die Medizin uns lösen. Das Gewicht des Todes ist, dass unser Leben endgültig wird und wir so vors Angesicht Gottes treten und er das Urteil spricht. Wie habe ich gelebt? Und er die Maßstäbe setzt. Und sein Maßstab ist die schuldig gebliebene Liebe. Dann sage ich, Herr, das kannst du doch nicht mehr von mir verlangen. An jedem beliebigen Tag kann man mir nachweisen, dass Menschen Liebe erwartet haben und ich bin sie schuldig geblieben. Uns kann man heute Abend spielend nachweisen, was wir angesichts der schreienden Not in dieser Welt alles nicht getan haben. ich frage mich immer, wer da eigentlich vor Gottes Angesicht hinstehen will und sagen, ich bin schon rechtlich. Ich bin schon in Ordnung. Jesus sagt uns, dass er noch nicht mal das Böse, das wir getan haben, zum Maßstab nehmen wird. Er wird die Liebe, die wir schuldig geblieben sind, zum Maßstab machen. Wir sind das reichste Volk der Welt, fast. Wir leben in unglaublichem Wohlstand. Gemessen an dem, was sich heute abspielt in den früheren Sowjetunion oder in den südlichen Ländern. Unglaublich, diese Kluft. Schrecklich. Aber wir können es gar nicht mehr wahrnehmen. Wir blocken es ab. Sind Sie sicher, dass Gott das nicht zum Thema machen wird im Gericht? Sind Sie sicher, dass unsere Argumente, mit denen wir unser Gewissen beruhigen angesichts dieser Situation, dass die noch ziehen werden? Was kommt nach dem Tod? Die Auferstehung, sagt Jesus. Das Gericht. Es heißt hier eingehen in das ewige Leben. Was ist das eigentlich? Was ist ewiges Leben? Ich gestehe, dass ich da immer Schwierigkeiten mitgehe. Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Und ewig war für mich nie verlockend. Für mich ist alles, was immer weitergeht und nie aufhört, ist für mich langweilig. Ich meine, es ist schön, Schokolade zu essen. Ich mag Milka. Aber stellen Sie sich vor, ewig Schokolade zu essen. Da wird einem schlecht. Mozart ist wunderbar, aber ewig Mozart. Ach, ich weiß es nicht. Ja, der Herr Kirchenmusikdirektor sagt, könnte sich denken. Gut, gut, gut. Ich bin bereit zu verhandeln. Bei Mozart ja. Aber es ist doch so, gucken Sie, in der Abwechslung liegt doch allein das ewig und immer weiter. Das ist doch wie so ein langgezogenes Kaugummi. Ehrlich gesagt, mich hat's nicht gelockt. Leute unterstellen immer, dass unser einer sich locken lässt durch das Versprechen des ewigen Lebens. Mich hätte keiner locken können, zu Christ zu werden mit dem ewigen Leben. Ich hätte besser gelebt jetzt mit Schwung und Ex und Hopp und ab unter den Rasen und aus. Da habe ich keine Schwierigkeiten mit. Also das ist für mich verlockender als sozusagen auf Wolke 7 ewig Halleluja zu singen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich gelernt in der Bibel, dass das was ganz anderes ist. Ewig, das ist eine Aussage über Gott. Gott ist ewig. Und es umschließt die Schöpferwirklichkeit Gottes, seine Kraft, seine immense Vielfalt. Der Schöpfer des Universums, auch wenn Sie nur eine Stunde darüber nachdenken, über die Vielfalt der Welt. Am ersten Abend hatte ich ein langes Gespräch mit, vielleicht ist er ja hier, mit einem Herrn, der sagte immer wieder mir, allein der Gedanke des Nachdenkens über das Universum und die Vielfalt im Universum ihn derartig zum Staunen brachte. Man guckt die Details an einer Blume oder die kleinen Dinge in der Mikrobiologie und die riesigen Dinge im Universum. Es ist unbegreiflich. Wenn die Schöpfung schon so vielfältig ist, was ist die Wirklichkeit des Schöpfers? Auch die Ewigkeit im Sinne, dass alles, was sich wandelt und was zerbricht und was kaputt geht, ihm nichts anhaben kann. Da fange ich an zu überlegen, was ist ewiges Leben, und fange es an zu buchstabieren. Jesus hat einmal gesagt, im Johannesevangelium können Sie das nachlesen, im 5. Kapitel, er sagt, wahrhaftig, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Jesus sagt nicht, er wird das irgendwann im Jenseits mal ewiges Leben bekommen, sondern er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht erst in das Gericht, ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Mensch sich diesem Jesus anvertraut, auf ihn hört, und das anwendet auf sein Leben. Das heißt ja der Akt des Vertrauens. Ich setze mich dem praktisch in meinem Leben auf. Aus Glauben heißt nicht, ich mache Nicki jetzt mit dem Kopf und tu mal, als ob das alles so wäre und schlucke damit ein Bündel Dogmen, sondern Vertrauen heißt, ich wage daraufhin jetzt mal einen ersten und einen zweiten praktischen Schritt und wende das, was ich gehört oder gelesen habe von Jesus, auf mein Leben an. Und so kriege ich raus, was es damit auf sich hat. Man kann ein Leben lang diskutieren, ohne einen einzigen Schritt, praktischen Schritt zu tun. Und man erkennt überhaupt nichts. Erkenntnis hat auch immer mit Lebensbewegungen zu tun. Und dazu lädt er ein. Nicht, dass wir blind schlucken einfach, sondern kritisch denken ist eine kostbare Sache. Kritik heißt unterscheiden. Nicht einfach dem eigenen Vorurteil folgen, sich nicht jeden Bären aufbinden lassen, aber auch nicht nur den eigenen, weil man es immer schon so gemacht hat, einfach immer so weitermachen, auch nicht die eigenen Denkmöglichkeiten als die Maßstäbe für die Wirklichkeit ansehen. Kritisch denken heißt, sagen, ich bin bereit, etwas auch anzuwenden, ein Experiment zu machen, eine Theorie anzuwenden in der Praxis und so rauszukriegen, was ist dahinter? Glaube heißt, Vertrauen heißt, so fange ich an, mit Christus praktische Schritte zu leben, um zu erfahren, wer er ist. Und er sagt, dann kommt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Das heißt, indem ich mich Christus anvertraue, werden wir eine Personengemeinschaft. Er zieht sich mein Leben an und ich darf in ihn hinein. Das ist eine unglaublich starke Aussage in der Bibel. Da gibt es gar keine menschliche Parallele. Das kann nur der Schöpfer selber so mit mir eins werden. Und dann geht er den Weg meines Lebens bis zum bitteren Ende. All das, wo ich Liebe schuldig geblieben bin, unabweisbar leider schuldig geblieben sind. Und all das, wo ich Böses getan habe, das zieht er sich an. Und dann erleidet er das, was ich verdient habe, das Gericht Gottes. Dieses schreckliche Gericht des heiligen Gottes. An meiner Stelle, als er gekreuzigt wird. Das ist die Vorwegnahme des letzten Gerichtes. Gott selbst zieht sich mein Leben an und lebt es bis zur bittersten Konsequenz. Zieht mich hinein in sein Sterben und Gott bestätigt es, indem er ihn auferweckt. Und ich darf drin sein. Er nimmt mich mit. Ich darf in ihm leben. Das heißt, in einer Lebensgemeinschaft, wo die Lebensqualität Gottes, seine schöpferische Kraft, seine bunte Vielfalt, seine Stabilität, die auch der Tod nicht mehr kaputt machen kann, mein Leben wird. Das ist der Ausdruck ewiges Leben. Das ist ein Qualitätsbegriff. Will beschreiben, es ist ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, die durch Jesus zustande kommt. Sodass mein zerbrechliches, wackeliges, kaputtes Leben, unsicheres Leben hineingenommen wird in das Leben des Auferstandenen. Paulus hat das, der Kritiker, hat das nachher mal so gesagt. Ich lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt noch lebe in dieser Welt, das lebe ich im Vertrauen auf Jesus Christus, der mich geliebt hat. Das ist eine starke Aussage. Ich verstehe das. Das würde sagen, das sprengt doch eigentlich den Rahmen unserer Vorstellung. Es ist eine einzigartige Wirklichkeit, weil es eine solche Personengemeinschaft unter Menschen gar nicht gibt, wie Christus sie mit uns lebt. Und weil das solche Qualität hat, jetzt schöpferische Qualität hat, jetzt Gottes Perspektive der Hoffnung dann drin ist, deshalb kriegt auch der Tod es nicht klein. Das ist dann wieder das Kennzeichen des ewigen Lebens, dass auch der Tod, der uns ja von allem scheidet, von allem, was uns lieb ist, das ist das Schwere und Schreckliche am Sterben, dass ich loslassen muss. Der Einzige, den ich nicht loslassen muss und der mich nicht loslässt, ist der Auferstandene. Und geradezu provozierend formuliert es der Paulus, der sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer? Dann zählt er all das auf und sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder hohes noch tiefes, keine Gewalt kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und als er dann kurz in einem Prozess mit der Perspektive auf Hinrichtungen steht, da schreibt er einmal den Satz, ich habe Lust, Lust auf Leben. Wörtlich, im Philipperbrief Kapitel 1, ich habe Lust zu sterben und mit Christus zu sein. Wir sagen, die Gewissheit ist nicht, dass ich weiß, wie stelle ich mir das vor. Meine Vorstellungskraft ist total begrenzt. Ich kann mir nur vorstellen, was in dieser Welt der Tische und Bänke, die eine Todeswelt, eine sterbende Welt ist. Meine Vorstellung ist total in die Vergänglichkeit hineingebunden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Was ich kenne, was ich Gott sei Dank kennen darf, nein, wen ich kennen darf, ist die Schlüsselfigur, der Auferstandene. Weil er jetzt schon die Lebensgemeinschaft mit mir sucht, weil ich ihn jetzt schon, weil er Mensch geworden ist, weil er mir so zugänglich geworden ist und weil er diese enge Gemeinschaft mit mir will. Weil er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Weil er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, der kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen, mit Christus durchgebrochen schon, in diese Lebensgemeinschaft, die die Bibel ewiges Leben nennt. Es wäre schon viel gewonnen, wenn dieser Ausdruck, der sich so abgeschliffen hat und der so falsch gebraucht wird, so als ein Vertrösten aufs Jenseits, was man sieht, gar nicht mehr drin, was jetzt und heute und hier gegenwärtig ist. Sie verstehen vielleicht deshalb, warum es uns immer wieder bei den ganzen Fragen auch um den Glauben so sehr darum geht, nicht, dass man eine Summe von Dogmen oder Sätzen oder Grundsätzen bejaht oder so, sondern dass es eigentlich und immer letzten Endes darum geht, diesen Personenkontakt zu machen. Diesen Personenkontakt. Die Einladung des auferstandenen Christus zu beantworten. Er klopft. Er möchte in Gemeinschaft mit uns leben. Er möchte, dass wir teilhaftig sind an dem, was er am Kreuz für uns stirbt, dass das Gericht vollzogen wird. Und dass wir teilhaben an seinem neuen Leben, dass wir anfangen zu buchstabieren, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Und hilf mir, aus deiner Kraft zu leben. Und hilf mir, in den Krisen meines Lebens, in meiner Todesangst, in der Geborgenheit zu sein. Mein Vertrauen im Blick auf das Sterben gründet sich nicht auf meine Fähigkeiten. Ich habe zu viele Menschen sterben sehen, als dass ich mir noch etwas zutraute. Ich setze meine ganze Hoffnung darauf, dass dann, wenn ich nicht mehr festhalten kann, die Hand des Auferstandenen Christus mich hält, dass er beweist, so wie er gegen meine Zweifel stark gewesen ist, wie er in mein Durcheinander, in meine Verwirrung Klarheit geschaffen hat, wie er sich selbst bezeugt hat, dass er so auch dann, wenn ich überhaupt nicht mehr von mir aus kann, mich festhält und mich durchzieht in seine neue Welt. Ewiges Leben beginnt jetzt und hier. Dadurch, dass ein Mensch sich für Christus öffnet. Nun, Sie werden selber sehen, wo Sie jetzt stehen an diesem Abend. Wir wollen das nochmal hören, dass das Wichtigste eigentlich heute ist, dass man über sich selber nachdenkt und fragt im Angesicht auch der Endlichkeit unseres Lebens und des Todes, wer bin ich eigentlich? Und ich hoffe, dass Sie Gesprächspartner finden. Ich möchte Sie herzlich anflehen, dass Sie kritische Fragen nicht wegdrängen. Es geht ja gar nicht darum, wer hat Recht, sondern lassen Sie uns über kritische Dinge, und wenn Sie ganz anderer Meinung sind und sagen, das ist alles Schwachsinn, was ihr da ausspricht, ich sehe das völlig anders, tun Sie sich und uns das Gute und lassen uns drüber reden. Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht darum, zu ringen, um zu klären, um auch in Klarheit dann Schritte des Lebens gehen zu können. Das Leben ist viel zu wichtig, als dass wir uns nicht gegenseitig unsere Kritik zumuten sollten. Könnte Leute hier sagen, die sagen, für mich ist das eigentlich jetzt an diesem Abend so, ich möchte gerne den Kontakt machen. Ich habe jetzt doch manches diskutiert in den Tagen. Eigentlich ist das bei mir was gereift. Und vielleicht finden Sie dann auch Gastgeber und Gesprächspartner, die Ihnen helfen. Wir dachten uns heute Abend, dass so viele da sind und damit auch wirklich jeder eine Möglichkeit findet, wir noch ein zusätzliches Angebot machen sollten. Wenn hier nachher abgeschlossen ist und dann so 5 Minuten Zeit sind, damit man seinen Weg auch finden kann, würde ich die unter Ihnen, die sagen, ich möchte gerne einen Kontakt machen, möchte gerne erste, zweite Schritte beginnen in diesem Weg mit Christus, die möchte ich drüben in den Raum genau vis-à-vis im Foyer einladen. Da haben wir einen Kreis mit Stühlen gesetzt, einen Raum der Stille. Kommen Sie doch einfach dann dort rein, setzen Sie sich in den Kreis. Ich werde dazukommen, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich auch. Und ich möchte gerne Ihnen, wenn Sie dann möchten, ein Gebet anbieten, dass wir dann vielleicht zusammen beten und indem Sie ausdrücken, dass Sie diesen Kontakt mit Christus machen wollten. Ich würde gerne 2, 3 Dinge sagen. Wie kann es danach jetzt weiter sagen? Das Ganze ist 7 Minuten, also keine lange Sache. Wenn Sie es als eine Hilfe für sich finden, lade ich Sie ein, das auch für sich zu nutzen. Sonst denke ich, dass es viele gute Gespräche hoffentlich an diesem Abend geben wird. Der Chor wird jetzt ein Lied singen, das, wenn ich richtig gelesen habe im Programm, noch einmal ganz stark diese Hoffnung ausdrückt, dieses Vertrauen, diese Geborgenheit ausdrückt, dass Christus nicht von uns geht. Nie mehr wird, wie heißt es so? Nie mehr wirst du von uns weichen, ja? Bitte, singen Sie es jetzt.